Das Thema heißt Islamische Traditionen und der Untertitel: Welche Überlieferungen widerstehen dem Evangelium und welche sind eine Hilfe im Gespräch mit Moslems? Erstens Einführung. A. Das Wort Hadith oder Tradition. Das Wort Hadith, welches in die europäischen Sprachen meist mit Tradition übersetzt wird, bedeutet Mitteilung, Erzählung. Nicht nur Mitteilungen aus dem religiösen Leben nennt man Hadith, sondern auch historische Nachrichten, ob profaner oder religiöser Art, ob sich dieselben auf vergangene Zeiten oder auf die näherliegende Vergangenheit beziehen. Dies ist die wörtliche Bedeutung des Wortes Hadith. Jeder überlieferte Text, der gemäß bestimmter Regeln direkt auf den Propheten Mohammed zurückgeführt werden kann, ist ein gültiger Hadith. Eine verbindliche Nachricht über Taten oder Aussprüche des Propheten. Jeder Hadith besteht aus der Angabe der Überlieferungskette, das heißt Isnad, und dem eigentlichen Text. Ein Hadith-Beispiel. Abu Qurayb sagte uns, Ibrahim ibn Yusuf ibn Abi Ishaq habe uns von seinem Vater gesagt, welcher von Abu Ishaq durch Tulath ibn Musarif gehört hatte. Ich habe gehört von Bara bin Azib, dass er gesagt habe, ich habe gehört, dass der Prophet gesagt hat, wer als Almosen eine Milchkuh gibt oder eine Silbermünze oder einen Lederschlauch voll Wasser, dessen Tat soll der Freilassung eines Sklaven gleichen. Aus diesem Beispiel geht hervor, dass die Echtheit einer Tradition im Islam von der Reihe der Berichterstatter und von dem vertrauenswürdigen Charakter derselben abhängt. Ihre Autorität hängt notwendigerweise von den Personen ab, die sie weitergegeben haben. Das andere Wort, welches mit Hadith häufig als Synonym gebraucht wird, ist Sunna, welches Weg, Lebensstil und Sitte heißt. Sie behandelt in erster Linie die Taten und Gewohnheiten Mohammeds. Jeder Muslim soll gemäß der Lebensweise seines Propheten leben, welche in den Überlieferungen ausführlich beschrieben worden ist. Man war bestrebt, darüber Mitteilungen zu erhalten. Ein sehr großer Teil dieser dem Propheten zugeschriebenen Hadith-Aussprüche behandelt die Ahkam, das heißt die gesetzlichen Bestimmungen und religiösen Verpflichtungen, und erklärt, was halal oder haram ist, das heißt erlaubt oder verboten. Sie beschreiben die rituelle Reinheit, die Speisegesetze, das Straf- und Zivilrecht, behandeln auch die Höflichkeit und guten Sitten. Ferner nehmen sie Stellung zur Glaubenslehre, der Vergeltung im jüngsten Gericht und erklären Hölle, Paradies, Engel, Schöpfung, Offenbarung, die früheren Propheten und überhaupt alles, was das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen betrifft. Auch enthalten viele Traditionen erbauliche Sprüche und ethische Belehrungen im Namen des Propheten. B. Die Stellung des Hadith im islamischen Recht, Scharia. Der Hadith ist die zweite der vier Quellen des islamischen Rechtes und damit die zweite Autorität des Islams. Die erste Quelle ist der Koran selbst. Die dritte, der Analogieschluss in Rechtsfragen anhand des Korans und der Sunna bei den Sunniten und die Vernunft bei den Schiiten. Die vierte und letzte Quelle stellt die Übereinstimmung oder der Konsens der islamischen Gelehrten dar. Was den Hadith mit dem Koran gleichbedeutend und manchmal im Volksislam noch wichtiger als den Koran selbst macht, hat besondere Gründe. Viele islamische Gelehrte halten auch die alltäglichen Worte Mohammeds für reale Offenbarungen, da im Koran geschrieben steht, er, Mohammed, spricht nicht aus persönlicher Neigung. Es ist nichts anderes als inspirierte Offenbarung. Sure 53, Vers 4. Manche Exegeten verstehen dieses Pronomen es als alles, was Mohammed ausgesprochen hat, während andere dies ausschließlich auf den Koran beziehen. Der andere Koranvers, und er wird ihn die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren. Sura 3, Vers 48, soll auch auf die Bedeutung des Hadiths deuten, da das Wort Weisheit, welches in diesem Vers und in anderen Versen neben dem Ausdruck die Schrift steht, Sprüche Mohammeds bedeuten soll. Der wichtigste Grund für die Hochschätzung des Hadiths aber liegt darin, dass der Koran zu wesentlichen Themen von Glauben und Leben keine ausführlichen Informationen gibt und daher der Tradition als eines unentbehrlichen Zusatzes bedarf. Ein klares Beispiel dafür ist das rituelle Gebet. Obwohl der Koran die Gläubigen zum rituellen Gebet verpflichtet, gibt es fast keine Regel, wie und wann man beten soll. Ohne die Überlieferungen, welche die Gebetsverrichtung des Propheten im Detail beschreiben oder in denen der Prophet seine Gemeinde belehrte, könnte man weder die Zahl der täglichen Gebete noch ihre Verrichtungsart wissen. Der Einfluss des Hadith ist besonders im Bereich des islamischen Rechts, der Scharia, groß. Da eine berühmte Regel bei den Sunniten heißt, steht ein Koranvers zu einer Überlieferung des Propheten im Widerspruch, so darf der Koranvers aufgehoben werden, falls die Überlieferung ihm vorausgegangen ist. Das steht in juristischen Büchern bei Hanafiten und Hanbaliten. Weil die Traditionen von Anfang an eine solch mächtige Stellung im Islam hatten und deren Sammlung in der Zeit Mohammeds fast ausschließlich auf der mündlichen Überlieferung beruhte und sie erst ein Jahrzehnt nach dem Tode Mohammeds schriftlich niedergeschrieben wurden, kann niemand genau wissen, wie viele und welche Überlieferungen wirklich auf den Propheten zurückzuführen sind. Abu Hanifa, der Begründer der in der Türkei und unter den türkischen Völkerschaften vorherrschenden Hanafiten-Rechtsschule, soll nur 17 Überlieferungen für zuverlässig gehalten haben. Abu Dawud, gestorben 888 nach Christus, einer der Hauptsammler der Traditionen, dessen Sammlung Sunan Abu Dawud eine der 6 zuverlässigsten Hadith-Sammlungen ist, berichtet im Vorwort seines Werkes, dass er aus 500.000 Überlieferungen nur 4.800 als zuverlässig annehmen könnte. Die meisten Überlieferungen können also nicht als wirkliche glaubwürdige historische Berichte über die Sunna des Propheten betrachtet werden. Sie bringen vielmehr Meinungen zum Ausdruck, die in den ersten Jahrhunderten nach Mohammeds Tod in maßgebenden Kreisen der Moslems zur Geltung gekommen sind und die man erst damals dem Propheten unterstellt hat. Von den bald 1000 Traditionssammlungen werden nur 6 von den Sunniten als gültig angesehen. Sie entstanden sämtlich im 3. Jahrhundert. Es sind Sammlungen von Al-Bukhari, gestorben 870 nach Christus, Muslim, gestorben 875 nach Christus, Abu Dawud 888, At-Tirmidhi 892, An-Nasa'i oder An-Nasa'i 915, Ibn Majah 876. Diese Werke werden meistens kurz die 6 Bücher, Al-Qutubu Sitta oder 6 Sahis, das heißt die richtigen, glaubwürdigen Sammlungen genannt. Man betrachtet sie als heilige Bücher zweiten Ranges nächst dem Koran, als Gottes eigene Worte. Besonders die Sammlungen von Al-Bukhari und Muslim stehen in hohem Ansehen. Die Schiiten haben ihre eigenen Hadith-Sammlungen entwickelt und betrachten die in den sunnitischen Sammlungen befindlichen Überlieferungen als verdächtig, wenn es in der Berichterstatterskette einen gibt, der nicht zu der Partei Alis gehörte. Die wichtigste Hadith-Sammlung der Schiiten ist Al-Kafi fi Usuliddin von Kulini, gestorben 939. Dieser Sammlung folgen 2 wichtigen Sammlungen. Die erste heißt Man la yastahdiruhu al-faqih von Babuy al-Qummi, gestorben 391. Und die zweite wichtige Quelle oder Sammlung Al-Istibzar fi makhtalafa fihi al-akhbar von Muhammad al-Tusi, gestorben 1067. Zweitens, Überlieferungen, die das Christentum betreffen. Da das Heil und der Heiland Jesus Christus den Kern des Evangeliums bilden, habe ich mich in diesem Bericht darauf konzentriert, Überlieferungen zu suchen, welche die Person Christi betreffen. Es gibt in den Hadith-Sammlungen eine Menge von ausführlichen Berichten über alles, was man über das Christentum denken kann. Meistens handelt es sich dabei um seltsame Geschichten, denen man kein Vertrauen schenken darf. Die Überlieferungen aber, die ich unter erwähnen möchte und fast ausschließlich Christus behandeln, sind mindestens in einer der 6 zuverlässigen Hadith-Sammlungen der Sunniten zu finden. Das heißt, dass sie abgesehen von den Streitigkeiten der Gelehrten über ihren Wert für die Mehrheit der Muslims von großer Bedeutung sind. Zuletzt möchte ich das sophistisch geprägte Jesusbild im Volksislam beschreiben. Obwohl die Geschichten, die ich unter diesem Titel erwähnen werde, ausnahmslos erdichtet sind und manchmal lächerlich klingen, muss man doch bedenken, dass durch diese Geschichten die Massen stark beeinflusst werden. Die gültigen Traditionen sind der Mehrheit nicht zugänglich und zeigen ihr Gewicht erst dann, wenn man sie im Gespräch mit Moslems gebraucht, die über ihre Religion Bescheid wissen. A. Die gültigen Überlieferungen. Das entstellte Bild von Christus und dem Christentum im Koran zeigt sich auch in den Überlieferungen. Einige dieser Überlieferungen, in denen man interessante Dialoge zwischen Mohammed und den einheimischen Christen erfahren kann, sind von besonderer Bedeutung, da sie uns zeigen, wer die Informationsquellen des Propheten waren und wie ihre Glaubenslehre war. So kann man Ali ibn Abi Talib, dem schwierigen Sohn Mohammeds und dem vierten Kalifen Verständnis schenken, wenn er über den christlichen Stamm Banu Taghlib den folgenden Satz ausgesprochen hat. Die Taghlib sind keine Christen und haben aus dem Christentum nur Weintrinken genommen. Das erste Beispiel. Rabbi berichtet über das Wort Gottes. Gott ist einer allein, es gibt keinen Gott außer ihm, es ist der Lebendige und Beständige. Sure 3, der erste und zweite Vers. Die Überlieferung lautet, die Christen kamen zu Mohammed und stritten mit ihm über Jesus, den Sohn der Maria. Sie fragten ihn, wer sein Vater sei und sprachen Gott betreffend viele Lügen und Verleumdungen aus. Es gibt keinen Gott außer ihm. Er hat keine Genossin, noch ein Kind. Mohammed sagte ihnen, wisst ihr nicht, dass jedes Kind seinem Vater ähnlich ist? Sie antworteten, jawohl. Er sagte, wisst ihr nicht, dass unser Herr lebendig ist und er wird nicht sterben? Jesus aber war dem Vergehen ausgesetzt. Sie antworteten, jawohl. Er sagte, wisst ihr nicht, dass unser Herr über alles verfügt, jedes Ding behütet, bewährt und jedem den Lebensunterhalt schenkt? Sie sagten, jawohl. Er fragte sie, gab es keinen Grund, dass Jesus anders war? Sie antworteten, nein. Er sagte, wisst ihr nicht, dass nichts vor Gott verborgen ist, weder auf der Erde noch im Himmel? Sie antworteten, jawohl. Er sagte ihnen, hat Jesus mehr gewusst, als Gott ihn gelehrt hatte? Sie antworteten, nein. Er sagte, unser Herr hat Jesus im Mutterleib gestaltet, wie er wollte. Wisst ihr nicht, dass unser Herr weder isst noch trinkt, noch Unreines hervorbringt? Sie antworteten, jawohl. Er sagte, wisst ihr nicht, dass seine Mutter Jesus wie jede Mutter in Schwangerschaft getragen und ihn geboren hat, wie jede Mutter ihr Kind gebärt, dass er genährt wurde wie jedes Kind und dass er gegessen, getrunken und Unreines hervorgebracht hatte? Sie antworteten, jawohl. Er sagte, wie kann es wahr sein, was ihr behauptet? Das Beispiel 2. Ibn Abbas berichtet von Umar, der Gesandte Gottes habe gesagt, preist mich nicht so sehr, wie die Christen Jesus, den Sohn der Maria, verherrlichten. Ich bin nur ein Diener. Deshalb nennt mich einen Diener und Gesandten Gottes. Die dritte Überlieferung. Das ist entnommen vom Leben des Propheten von Ibn Ishaq. Die deutsche Übersetzung dieses Buches kann man auch finden. Eine Abordnung von Christen aus Najran kam zu den Gesandten Gottes. Sie waren 60 Reiter. 14 Männer von ihnen waren vornehme Leute, welche die Verantwortung trugen. Ihre Hauptführer aber waren 3. Aqib, der Führer des Volkes, und dessen Wortführer Sayyid, ihr Gelehrter, und Abu Haritha bin Alqama, ihr Bischof und Lehrer. Dieser war ein Araber von der Sippe der Banu Bakr ibn Wa'il, der zum Christentum übergetreten war. Sie kamen zu dem Propheten in Medina und betraten seine Moschee mit ihren priesterlichen Gewändern, in der Eleganz der Männer von Banu Haritha. Ibn Ka'b sagt, wer sie von den Genossen Mohammeds sah, sagte, sie hätten noch keine Gesandtschaft gesehen wie diese. Abu Haritha, Aqib und Abdul Masih sprachen mit dem Propheten über das Christentum, der Religion des Königs gemäß, und verwickelten sich in viele Meinungsverschiedenheiten, da sie einmal sagten, Christus sei Gott, ein andermal, er sei der Sohn Gottes oder er sei der Dritte der Dreieinigkeit. Gott ist über solche Aussprüche erhaben. Das ist der Kommentar von Ibn Ishaq. Ihr Beweis, dass er Gott sei, war, dass er die Toten zum Leben auferweckte, die Blinden und die Aussätzigen heilte und von den unsichtbaren und übersinnlichen Dingen genaue Kenntnisse hatte. Das alles aber geschah nur auf Befehl Gottes, um ihn zu einem Zeichen für die Menschen zu machen. Ihr weiterer Beweis, dass er der Sohn Gottes sei, war, dass er keinen Vater hätte und schon in der Wiege gesprochen habe, was niemand von den Söhnen Adams vor ihm vermocht hatte. Ihr Beweis dafür, dass er eine Person der Dreieinigkeit sei, war, dass Gott von sich in der Wir-Form sprach. Wir haben befohlen, geschaffen und erfüllt. Wenn er nur eine Person wäre, hätte er gesagt, ich habe befohlen, geschaffen und erfüllt. Aber die anderen Personen neben Gott seien Jesus und Maria. Als die beiden Bischöfe mit dem Propheten gesprochen hatten, sagte der Prophet zu ihnen, liefert euch an Gott aus. Sie aber erwiderten, wir haben uns schon Gott ausgeliefert. Mohammed sagte, nein, ihr habt euch Gott nicht ergeben. Ergebt euch Gott. Sie aber erwiderten, wir haben uns Gott vor dir ausgeliefert. Mohammed sagte, ihr lügt. Eure Behauptung, Gott habe ein Kind, eure Anbetung des Kreuzes und das Essen von Schweinefleisch hindern euch, dass ihr euch Gott wirklich ergeben könnt. Sie sagten, wer ist denn sein Vater, o Mohammed? Da schwieg der Gesandte Gottes und antwortete darauf nicht, bis Gott die ersten Verse von Sure al-Imran offenbarte. Es gibt eine Reihe von Überlieferungen, welche darüber zusätzliche Informationen geben, was Jesus bei seiner zweiten Ankunft als Messias machen werde. Diese von Hadithgelehrten als umstritten angesehenen Traditionen sollen sich Jesus so benehmen lassen, wie es in sein Bild hineinpasst und die eschatologischen Ansprüche des Islam bestätigen. Hadithbeispiel 4, Abu Huraira berichtet, der Gesandte Gottes habe gesagt, ich schwöre bei dem, in dessen Hand sich meine Seele befindet, dass der Sohn der Maria zu euch als ein gerechter Richter herunterkommen wird. Er wird alle Kreuze zerbrechen, die Schweine töten, die Kopfsteuer abschaffen und den Reichtum so überreichlich verteilen, dass ein einziges Niederfallen beim rituellen Gebet als gesegneter angesehen wird als die ganze Welt und was sie enthält. Hadithbeispiel 5. Abdullah bin Amr berichtet, der Gesandte Gottes habe gesagt, Jesus, der Sohn Marias, wird auf die Erde herunterkommen, heiraten und Kinder zeugen. Er wird 45 Jahre lang leben, dann sterben, um in meinem Grab neben mir bestattet zu werden. Dann werden wir, ich und Jesus, zwischen Abu Bakr und Umar auferstehen, zwischen dem zweiten und dritten Kalifen. Ein ziemlich kleiner Teil der gültigen Überlieferungen befasst sich mit der Auslegung von Koranversen unter dem Titel »Das Buch der Auslegung«, Kitab al-Tafsir. Die Überlieferungen dieser Art sind sowohl im Bereich des Hadith als auch der Koran-Exegese sehr wichtig, weil sie von Gelehrten der beiden Bereiche als der zuverlässigste Weg zum Verstehen des Korans betrachtet werden. Dies gilt auch für den folgenden Hadith, der sich in allen Hadith-Sammlungen befindet. Hadithbeispiel 6. Adi ibn Hatim berichtet, der Gesandte Gottes habe den letzten Teil von der Fatiha erklärt. Diejenigen, die deinem Zorn verfallen sind, sind die Juden und diejenigen, die irre gehen, sind die Christen. Aber der Glaube, dass Jesus ein Geist von Gott und sein Wort ist, wird in einigen Überlieferungen als Eintrittsbedingung ins Paradies genannt. Hadithbeispiel 7. Ubadah bin Samit berichtet, der Gesandte Gottes habe gesagt, wer bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist und dass auch Jesus sein Diener, sein Prophet und sein Wort ist, welches er in Maria gelegt hat, und dass er ein Geist von ihm ist und jeder, der bezeugt, dass die Hölle und das Paradies existieren, dann lässt Gott in das Paradies entsprechend seiner Taten eintreten. Nach einer Tradition soll Jesus einst von den kriegerischen Leistungen der Gemeinde Mohammeds so begeistert werden, dass er es ablehnen wird, für diese Gemeinde der Vorbeter zu sein, denn es gäbe keinen Unterschied mehr zwischen ihm und ihnen. Das ist der Lohn Gottes für diese Gemeinde. Hadithbeispiel 8. Jabir berichtet, der Gesandte Gottes habe gesagt, ein Teil meiner Gemeinde, Umme, wird bis zum jüngsten Tag ununterbrochen kämpfen. Schließlich kommt der Sohn der Maria und sie beruft ihn, ihr Führer zu sein. Komm, sei uns Vorbeter im Gebet. Er aber erwidert, nein, ihr seid alle füreinander Vorbeter. Da Das ist der Lohn Gottes für diese Gemeinde. Man findet unter den unklaren Berichten, welche die Ereignisse der vorislamischen Zeit betreffen, manche, die vom Schicksal der Christen erzählen. Hadith Beispiel 9. Ibn Mas'ud berichtet: Der Gesandte Gottes habe zu ihm gesagt: O Ibn Mas'ud, hier bin ich Gesandter Gottes, erwiderte ich. Er sagte zu mir: Weißt du, dass die Söhne Israels sich in 72 Sekten geteilt haben? Von ihnen sind nur 3 Sekten nach Christus unter den Königen und Mächtigen übrig geblieben. Sie forderten die Menschen auf, an die Religion Gottes und Christus, den Sohn der Maria, zu glauben. Deshalb wurden sie von den Herrschern bekämpft, manche wurden getötet und manche sind übrig geblieben und konnten deshalb gerettet werden. Später entstand eine andere Gruppe, welche keine Macht zum Kämpfen besaß. Sie forderte auch unter Königen und Mächtigen auf, an die Religion Gottes und an Jesus, den Sohn der Maria, zu glauben. Aber sie wurden getötet, mit Sägen zersägt und mit Feuer verbrannt. Trotzdem hielten sie aus und wurden gerettet. Es entstand später eine andere Gruppe, die weder über Macht zum Kämpfen verfügte, noch sich richtig benehmen konnte. Sie nahmen in den Bergen zur Flucht, beteten Gott an und widmeten sich dem Mönchsleben. Hadith Beispiel 10. Abdullah berichtet: Der Gesandte Gottes habe gesagt, als die Söhne Israels allerlei Sünde begangen hatten, haben ihre Gelehrten ihnen das verboten, aber sie haben nicht aufgehört zu sündigen. Später haben sie Schriftgelehrten angefangen, mit ihnen zusammen zu sündigen. Darauf hat Gott sie im Namen Davids und im Namen Jesu, des Sohnes der Maria, verflucht. Oft rühmte sich Mohammed, dass er Jesus, dem Sohn der Maria, am nächsten stehe. Hadith Beispiel 11. Abu Huraira berichtet: Die Genossen Mohammeds hätten zu ihm gesagt: O Prophet, erzähle uns von dir selbst. Der Prophet sprach: Ich verbreite die Botschaft meines Vaters Abraham und die gute Nachricht oder das Evangelium Jesu. Als meine Mutter mit mir schwanger war, meinte sie, aus ihr sei ein Licht hervorgegangen, das die Schlösser von Bosra und Damaskus beleuchtete. Daneben gibt es in den Hadith-Sammlungen mehrere Überlieferungen, die von Theologen sorgfältig bearbeitet worden sind, um jeden möglichen Eindruck zurückzuweisen, als habe Jesus im Islam eine höhere Stellung als Mohammed. Solche Abwehrtraditionen verglichen zu anderen, die Jesus beinahe als eine göttliche Person beschreiben, sind, wie wir schon beobachtet haben, schwach und inhaltslos. Hadith Beispiel 12. Abu Huraira berichtet: Der Gesandte Gottes habe gesagt: In 6 Beziehungen wurde mir eine höhere Stellung als den anderen Propheten gewährt. Mir wurde die Sprachreinheit und Beredsamkeit gegeben. Ich siegte durch Entsetzen über die Feinde. Mir wurde Beute machen erlaubt. Die ganze Erde wurde mir wie eine Moschee und reine Anbetungsstätte überlassen. Zu allen Menschen wurde ich gesandt und die Propheten wurden durch mich wie durch ein Siegel bestätigt. Das heißt, der letzte Prophet bin ich. Eine in 3 Hadith-Sammlungen befindliche Überlieferung, die sowohl zum Koran als auch zu der islamischen Gotteslehre im Widerspruch steht, stellt Jesus mit einer Eigenschaft dar, die niemand sonst gehabt hatte. Hadith Beispiel 13. Abu Huraira berichtet: Der Satan rührt jedes Kind an, das geboren wird. Und wenn er es anrührt, erhebt das Kind seine Stimme und schreit. So geschah es mit allen Kindern außer Jesus. Nach einer anderen Überlieferung, Maria und Jesus, Sohn der Maria. Liest Gottes Wort: Ich werde sie und ihre Nachkommen vor jedem verfluchten Satan beschützen. Das widersprüchliche Urteil des Korans, was die Leute der Schrift angeht, spiegelt sich auch in den Überlieferungen wider. So stehen die Sprüche Mohammeds, welche die Christen verfluchen, mit anderen Versen, welche dieselben beinahe heilig sprechen und auf eine höhere Stufe als die Muslime stehen, nebeneinander. Um dieses verwirrende Bild darzustellen, möchte ich folgende 3 Überlieferungen kommentarlos erwähnen. Hadith Beispiel 14. Bukhari und Muslim geben an: Der Gesandte Gottes habe während seiner Todeskrankheit gesagt: Gottes Fluch bleibe auf den Juden und Christen, welche die Gräber ihrer Propheten zu Anbetungsstätten gemacht haben. Hadith Beispiel 15. Iyad ibn Hammad berichtet von dem Propheten. Er habe gesagt: Gott blickte die Einwohner der Erde an und hasste sie, auch die Araber und andere Fremde, außer einem Rest von den Leuten der Schrift. Dieser Rest sollen nach der Bemerkung Ibn Taymiyyah diejenigen sein, die bis zur Sendung Mohammeds auf dem wahren Weg beharrt haben und kurz vor der Sendung Mohammeds untergegangen sind. Hadithbeispiel 16. Anas berichtet: Als der Negus, Kaiser von Abessinien, starb, sagte Mohammed seinen Genossen: Bittet Gott für euren Bruder um Verzeihung. Da sagte jemand: Befiehlst du uns, für diesen in Abessinien geschobenen Unwissenden um Verzeihung zu bitten? Dann wurde ihm geoffenbart: Unter den Leuten der Schrift gibt es welche, die an Gott glauben und an die Worte, die früher zu euch als Offenbarung herabgesandt worden sind. Dazu sind sie demütig vor Gott und machen kein Geschäft mit den Versen Gottes. Sure 3, 199. Das Problem, wer der ehrwürdigste aller Propheten sei, ist zum Teil wegen der widersprüchlichen Überlieferungen unlösbar geworden. Deshalb hat die folgende Tradition für uns eine besondere Bedeutung. Hadithbeispiel 17. Anas berichtet: Der Prophet habe gesagt: Am jüngsten Tag werden die Gläubigen eingesperrt. Sie werden sich darüber Sorgen machen und sagen: Lass uns bei Gott um Fürsprache nachsuchen. Dann kommen sie zu Adam und sagen ihm: Adam, du bist Vater aller Menschen. Gott hat dich mit seiner eigenen Hand geschaffen, dich im Paradies angesiedelt, die Engel aufgefordert, dich zu verehren und dich die Namen aller Dinge gelehrt. Sei Fürsprecher für uns bei Gott, dass es uns an diesem Ort erträglicher gehe. Er aber antwortet: Dazu bin ich nicht ermächtigt. Und er erzählte von seiner Sünde, dass er einst Gott eine törichte Frage gestellt habe. Er sagt zu ihnen: Geht zu Abraham, dem Freund Gottes. Sie kommen zu Abraham. Er sagt auch: Ich bin dazu nicht ermächtigt. Er erzählt ihnen von drei Lügen, die er ausgesprochen hatte. Geht, sagt er ihnen, zu Mose, dem Diener, welchem Gott die Tore gegeben hat. Er sprach zu ihm persönlich und hat sich ihm durch seine vertrauliche Rede genähert. Sie kommen zu Mose. Er aber sagt ihnen: Dazu bin ich nicht ermächtigt. Er erzählt von seiner Sünde, welche darin bestand, dass er einen Menschen getötet hatte. Geht zu Jesus, sagt er ihnen, dem Diener, Geist und Wort Gottes. Sie kommen zu ihm. Jesus sagte ihnen: Dazu bin ich nicht ermächtigt. Geht zu Mohammed, weil Gott ihm alle seine Sünden, die früheren und die späteren, vergeben hatte. So kommen sie schließlich zu mir. Ich suche bei Gott um Erlaubnis nach und sie wird mir gewährt. Als ich Gott sah, warf ich mich zu Boden. Er ließ mich so lange liegen, wie er wollte. Dann sprach er: Mohammed, steh auf. Sprich, dann wirst du erhört. Bringe deine Fürsprache vor, dann wird sie angenommen. Ja, was in dieser Überlieferung, die sich mit ihren verschiedenen Varianten in vielen Hadith-Sammlungen befindet, auffällt, was vielleicht die Hadith-Sammler nicht beachtet haben, ist die angebliche Antwort Jesu. Im Gegensatz zu Adam, Abraham, Mose und sogar zu Mohammed merkt man leicht, dass Mohammed oder der Erfinder der Überlieferung nicht gewagt hatte, Jesus eine Sünde zuzuschreiben. Dass Mohammed, der Sünder, der einzige Fürsprecher der Gläubigen bei Gott sein soll, stimmt mit dieser Tatsache nicht überein. B. Das Christusbild im Volksislam. Die ungültigen Überlieferungen. Nachdem wir einige der anerkannten gültigen Überlieferungen über Christus und das Christentum kennengelernt haben, wollen wir uns auch mit den ungültigen und erfundenen Sprüchen Mohammeds über dasselbe Thema beschäftigen. Es gibt im islamischen Bereich zahlreiche Sammlungen solcher Erzählungen, die besonders in sufistischen Kreisen sehr beliebt sind. Da die gültigen Überlieferungen meist gesetzliche Themen behandeln und wegen ihrer sprachlichen Besonderheit nur einer Minderheit von Gelehrten zur Verfügung stehen, hat diese erfundene Hadith-Literatur im Laufe der Jahrhunderte einen Einfluss gewonnen und beigetragen, den sogenannten Volksislam zu bilden. Diese Sammlungen enthalten im Vergleich zu den echten Traditionssammlungen unzählbare Legenden über Christus, die entweder auf Mohammed oder auf Jesus selbst zurückgeführt werden und immer eine erzieherische Absicht verfolgen. Was diese fragwürdigen Überlieferungen von den anderen unterscheidet, ist ihr sophistisch-asketischer Charakter, der ihre Erfinder verrät. Als Vorbild der Asketen übertrifft Jesus in diesen Legenden Mohammed und erscheint neben Mohammed, dem Siegel der Propheten, als das Siegel der Heiligkeit, immer neue göttliche Taten schaffend, so finden wir in Hilyat al-Awliya die folgende Geschichte. Das ist eine komische Geschichte und sich in verschiedenen Büchern unter diesem Titel Hilyat al-Awliya befindet. Es gibt nicht nur eine einzige Sammlung mit diesem Titel Hilyat al-Awliya. Es gibt wenigstens unter Sufisten 5 Sammlungen Hilyat al-Awliya. Das heißt Schmücke derer, die Gott nahestehen. Hadith-Beispiel 1. Enes berichtet: Der Gesandte Gottes habe gesagt, 2 Schwestern kamen zu Jesus und baten ihn, dass er ihren vor 2 Tagen verstorbenen Vater wieder zum Leben auferwecke. Sehr betroffen sprach Jesus zu ihnen: Lass uns zum Friedhof gehen. Ich werde ihn zum Leben auferwecken. Als sie zum Friedhof kamen, fragte Jesus sie, wo sich das Grab ihres Vaters befände. Sie zeigten ihm ein Grab, dem Jesus sich näherte und mit lauter Stimme rief: O Verstorbener, komm heraus! Dann kam jemand aus dem Grab heraus, aber die beiden Schwestern sagten zu ihm: Herr, dieser ist nicht unser Vater. Jesus hieß den Vater wieder in sein Grab hineinzugehen. Da zeigten sie ihm ein anderes Grab, bei dem dasselbe geschah. Beim dritten Grab rief Jesus mit lauter Stimme: O verstorbener Mann, komm heraus! Dann kam der Vater der Schwestern aus dem Grab heraus. Als er aber eine Weile vor den Schwestern stand, hieß Jesus ihn wieder in sein Grab hineinzugehen, worüber die Schwestern sehr erschraken. Sie fragten Jesus, was das bedeute. Jesus antwortete: Tröstet euch! Jedem Menschen wurde seine Lebenszeit bestimmt. Wenn diese zu Ende geht, ist der Tod unausweichlich. Deshalb darf euer Vater nicht länger mehr leben. Der sufistische Gelehrte Hallaj, geboren 858 nach Christus, der den Gipfel der islamischen Mystik darstellt, gesteht Jesus die göttliche Natur zu, da seine zweite Hauptlehre heißt: Jeder, der auf die Welt verzichtet und sich durch Fasten und Anbetung demütigt, wandelt sich zu einem geistlichen Wesen. Wer auf diese Weise bis ans Ende seines Lebens treu ist, wird schließlich vom Heiligen Geist durchdrungen und erlangt die Unsterblichkeit. Er ist nun nicht mehr ein sterblicher Sohn Adams, sondern ein Teil Gottes, gleich wie Jesus. So finden wir in einer Überlieferung, dass nicht nur Jesus, sondern auch seine Jünger halbgöttliche Heilige seien, die seit den Tagen ihres Herrn nicht mehr gesündigt haben sollen. Hadith-Beispiel 2. Sahel bin Abdullah traf einen der Jünger Christi. Er trug einen Wollmantel, der ganz neu aussah. Aber er sagte zu mir: Diesen Mantel habe ich seit Christi-Tagen getragen. Als ich mich darüber wunderte, sagte er: Es ist nicht der Körper, der die Kleider abnutzt, sondern es ist der Gestank der Sünde und die unerlaubten Speisen. Der Christus des Sufismus ist in erster Linie der große Asket, das Idealbild des Heiligen, der losgelöst von allen irdischen Bedürfnissen und Banden umherwandert und unter freiem Himmel schläft, mit einem Stein als Kopfkissen. Hadith-Beispiel 3. Jesus bewahrte niemals Reste von einer Abendmahlzeit bis zum Morgen oder Reste von einer Morgenmahlzeit bis zum Abend auf. Er aß vom Laub der Bäume und trank Regenwasser, kleidete sich in Sacktuch oder Fell und brachte die Nacht dort zu, wo er sich gerade befand, wenn die Sonne unterging. Dann blieb er stehen und betete bis zur Morgendämmerung. Jesus erkannte immer das Gute bei denen, die von anderen verachtet wurden. Hadith-Beispiel 4. Jesus und seine Jünger gingen an einem toten Hunde vorbei. Die Jünger sagten: Er stinkt widerwärtig. Aber Jesus sagte: Seine Zähne sind so weiß. Auf diese Weise leitete er sie, an nichts Schlechtes von irgendjemandem zu reden. Beispiel 5. Man sah ihn einmal aus dem Hause einer Diener herauskommen und sagte zu ihm: O du Geist Gottes, was tust du bei einer solchen Frau? Aber er antwortete: Der Arzt muss die Kranken besuchen. Demut ist für Jesus die wichtigste Tugend. Beispiel 6. Er sagte zu den Kindern Israels: Wo wächst die Saat? Sie antworteten: Im Staube. Er sagte: Wahrlich, ich sage euch, die Weisheit kann nur in einem Herzen wachsen, das wie Staub zermahlen worden ist. Jesus vergalt nicht Böses mit Bösem. Beispiel 7. Jesus, Sohn der Maria, ging einmal an Menschen vorbei, die ihn schmähten. Er setzte seinen Weg fort und begegnete anderen, die ihn auch beschimpften. Aber jedes Mal, wenn er böse Worte hörte, antwortete er mit guten Worten. Da sagte einer seiner Jünger: Je mehr Schlechtes man zu dir sagt, umso mehr Gutes antwortest du. Das ist ja, als ob du selbst das Volk gegen dich aufhetzen und es ermuntern wolltest, dich zu schmähen. Aber Jesus antwortete: Ein Mensch gibt anderen das, was er selbst in sich hat. Man findet auch die arabisch-islamischen Grundgedanken über Jesus in zahlreichen volkstümlichen Geschichten. Ein Beispiel dafür. Und 8. Jesus ging an einer Frau vorbei, die sagte: Selig, selig ist der Mutterschoß, der dich getragen hat, und die Brust, die dich gestillt hat. Aber Jesus sagte: Nein, selig ist, wer den Koran liest und das befolgt, was darin steht. Eine Strafrede Jesu an die Juden ist fast ein wörtliches Zitat aus Matthäus 23. Hadithbeispiel 9. Ihr filtriert und seid Insekten aus eurem Trunk, aber verschlingt Berge von Dingen, die Gott verboten hat. Ihr macht die Religion für die Menschen schwer wie Steine, und dann wollt ihr keinen Finger rühren, ihnen zu helfen. Ihr macht eure Gebete lang und eure Kleider weiß, um das Eigentum von Waisen und Witwen an euch zu bringen. Ich schwöre bei meiner Allmacht, dass ich eine Heimsuchung über euch kommen lassen werde, die den Verstand der Verständigen und die Weisheit der Weisen verwirren wird. Zum Schluss möchte ich eine Aussage zitieren, die zeigt, wie man sich die Gestalt Jesu im Volksislam vorstellt. Beispiel 10. Er war ein Mann mittlerer Größe, rot mit einem Anflug ins Weiße, trug glattes Haar und hielt das Haupt seitwärts geneigt. Nachdem Sie jetzt einige dieser Geschichten aus dem Volksislam gehört haben, die nicht auf Mohammed selbst zurückgehen, wäre zu sagen, dass diese erfundenen Geschichten bei mehr Muslims bekannt und beliebt sind als die zuverlässigsten Traditionen Mohammeds über Jesus. Viele einfache Muslims denken, dass die Bibel gefälscht worden ist und diese Geschichten aus ihr entfernt wurden. Deshalb werden sie als echte Berichte hoch verehrt, während gelehrte Muslims aus allen Rechtsschulen diese falschen Traditionen als menschliche Erfindungen ablehnen. Diese Geschichten werden von Fachislam den jüdischen Versuchen zugeordnet, die ursprüngliche Wahrheit über Jesus zu verfälschen und den Islam lächerlich zu machen. Sie haben gehört, wie in den verschiedenen Traditionen viele Wahrheitssplitte enthalten sind, aber im Grunde wird auch durch sie der Bericht über Jesus entstellt. Die Traditionen bringen viele zusätzliche und auch gegensätzliche Aussagen zu den koranischen Texten über Jesus, doch schildern letztlich die bekannte koranisch-islamische Stellungnahme zum Thema und lehnen den Tod Jesu am Kreuz ab.